Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und unserem Herrn Jesus Christus. Vielleicht ist uns noch sehr eindrücklich jetzt im Gedächtnis die Geschichte vom verlorenen Sohn, eine vertraute Geschichte. Der Schluss wirkt ja immer besonders nach von dem älteren Sohn. Und an diesem älteren Sohn knüpft heute unser Predigttext, unsere Predigtgeschichte an. Nämlich bei Jona und dem Fisch, da denkt man erstmal nicht gleich an den älteren Sohn. Bei Jona an den Fisch denkt man an den Mann, der vom Fisch verschluckt ist und nach 3 Tagen quicklebendig wieder ausgespuckt wurde, damit er endlich seinen Auftrag erledigt. Ja, eine sehr bildhafte Geschichte und eine Geschichte, die sicherlich in jedem von uns auf eigene Weise nachklingt. Jesus hat ja diese Geschichte später für sich in Anspruch genommen, um zu sagen, ich gehe meinen Weg im Zeichen des Jona. Das ist die eine Seite der Jona-Geschichte. Und heute hören wir noch eine andere, ja, die, wie gesagt, an dem zweiten Sohn in der Geschichte vom gütigen Vater oder verlorenen Sohn anknüpft. Ein etwas merkwürdiges Finale dieser Geschichte. Hören wir darauf. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, die Menschen in Ninive, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte. Und er tat's nicht. Das aber verdroß Jona sehr und er wurde zornig. Er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach Tarsisch fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun Herr meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du im Recht zürnst? Da verließ Jona die Stadt und setzte sich östlich nieder. Er machte sich dort ein Laubdach, setzte sich in seinen Schatten, um abzuwarten, was mit der Stadt geschah. Da ließ Gott der Herr einen Rizinusstrauch über Jona emporwachsen, dass er Schatten gäbe seinem Haupt und Hülfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Als aber am nächsten Tag die Morgenröte aufzog, schickte Gott einen Wurm, der den Strauch annagte, sodass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er fast ohnmächtig wurde. Da wünschte er sich den Tod und sagte, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Er antwortete, ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb? Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts und links ist, dazu auch so viele Tiere. Gott segne an uns dieses Wort und erhelle es uns durch seinen Geist. Am Anfang steht hier ein bereuender Gott, der mit Vernichtung erst strafen will und dann davon absieht. Als aber Gott sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er angekündigt hatte, und tat's nicht. Gott bereut. Eine sehr menschliche Regung, die mich aber auch irgendwie etwas, ja, ich weiß nicht, verunsichert oder ein etwas schwieriges Gottesbild, wenn es auch sympathisch ist. Ich denke da lieber an das Pauluswort: Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Die Grunderfahrung bleibt ja eigentlich gleich. Zuletzt tritt hinter einem scheinbar strafenden Gott ein Barmherziger hervor. Nur der Jona stellt sich jetzt quer, das aber verdross ihn sehr und er war zornig. Er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Mann, ist der nörgelig, könnte man sagen. Habe ich doch gewusst, du stehst nicht zu deinem Strafgericht. Du bist viel zu soft. Statt richtig reinzuhauen, verschonst du die Übeltäter. Ein ziemlich abgefahrener Kommentar zum Handeln Gottes und empathielos gegenüber den Menschen. Das Reaktionsmuster dahinter ist uns vielleicht dann doch gar nicht so fremd und entfernt. Ich komme auch manchmal auf seltsame Gedanken, um die Welt zumindest gedanklich wieder ins Lot zu bringen. Nur gut, dass Gottes unergründliche Wege ganz anders verlaufen. Jona ist so in seiner Vorstellung vom Strafgericht verfangen, dessen Herold er sein will, dass er geradezu depressiv und weinerlich wird. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Sehr melodramatisch. Ich kriege meinen Willen nicht oder meine apokalyptische Show. Ich will nicht mehr, mir steht's bis hier. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Es gibt ja so unterschiedliche Qualitäten von Zorn. Heiliger Zorn, würde ich sagen, klagt das Unrecht an. Im dunklen Zorn schreit das gekränkte Ego. Bei Jona wohl eher das Letztere. Da verließ Jona die Stadt, setzte sich davor nieder, er machte sich ein Laubdach, setzte sich in seinen Schatten, um abzuwarten, was mit der Stadt geschah. Da ließ Gott einen Rizinusstrauch über Jona wachsen, dass er ihm Schatten gebe und Hilfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich. Wirklich eine nette Geste von Gott, ein Platz an der Sonne und doch schattig. So wünscht man sich das so kurz vorm Sommer. Ja, und da kann er jetzt relaxen und schauen, was da kommt. Vielleicht doch noch ein bisschen Strafgericht. Mal sehen. Als aber am nächsten Tag die Morgenröte aufzog, schickte Gott einen Wurm, der den Rizinusstrauch annagte, dass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er fast ohnmächtig wurde. Das ist ja nun wirklich aber etwas unfair. Gerade hat sich Jona wieder so ein Stück gefangen und seinem Dasein Geschmack abgewonnen. Doch nun wünschte er sich schon wieder den Tod und sagt: Ich möchte lieber tot sein als leben. Ja, der Mann neigt schon etwas zum Extrem. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Gott wiederholt hier die Frage, die schon mal gestellt war, aber in einem neuen Zusammenhang. Also es geht wirklich sehr behutsam mit Jona um, wie ein wirklich guter Lehrer, der das gleiche Grundschema nochmal in ein neues Setting sozusagen stellt. Ein bisschen erinnert der gute Jona an ein trotziges Kind. Als er sagt dann: Ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche. Und der Herr sprach: Dich jammert die Staude und diese große Stadt mit 120.000 Menschen, die nicht so richtig wissen, wo es lang geht, die soll bestraft werden. Gott setzt das kleine Ungemach des Jona ins Verhältnis zum Untergang einer ganzen Stadt. Er möchte das Jona sein Handeln versteht. Er wirbt also regelrecht um ihn, damit er nachvollziehen kann, einen Erkenntnisschritt macht. Doch nicht mit Jona. Ein ziemlich unbefriedigendes Ende. Ein gestrandeter, starrsinniger, sturköpfiger, rachsüchtiger Prophet sitzt frustig unter einem verwelkten Stängel und hadert mit Gott und der Welt. Ja. Ich habe mir überlegt, warum haben in der Bibel Geschichten so ein Ende? Die Antwort ist die, jedenfalls meines Wissens und meiner Kenntnis, es handelt sich eben um eine typische, ja, man könnte sagen, um eine typische jüdische Lehrgeschichte, die uns mit ihrer Symbolik und Zuspitzung hineinnehmen will und uns etwas vorhalten will. So schön aufgebaut, wie die Geschichte ist, mit dem Fisch und dem Jona und was da alles kommt, so ein richtig prima Spannungsbogen. Und dann fängt er auf einmal an, rumzunörgeln und produziert so ein verkorkstes Ende der Geschichte. Doch wie gesagt, diese Geschichte will uns etwas lehren, zeigen. Sie lädt uns ein, aufmerksam zu werden für die Motive unseres Denkens und Handelns und sie im Licht der Güte Gottes zu hinterfragen. Die Geschichte fragt mich, wie gehst du da raus? Jeder von uns steht in Gefahr, so ein, ich möchte es mal sagen, Jona-Syndrom zu entwickeln. Und worin besteht das? Vor was werden wir gewarnt? Das Erste, was mir einfällt, wir spannen Gott ein, um unser Weltbild zu begründen, zu legitimieren. Das passiert ja ganz oft auf der Welt. Auch wenn Jona im Nachhinein sagt, er hätte doch schon immer gewusst, dass Gott zu nachsichtig gütig ist, hat er doch erwartet, dass Gott seinen Impulsen und seinem Weltbild entspricht. Und Recht muss Recht bleiben, Strafe muss Strafe bleiben. Und er bleibt nicht offen für die Entwicklung und lässt sich nicht von Gottes Güte leiten. Das Zweite, was mir auffällt, wir pochen auf unseren gerechten Zorn, auf unser Recht haben so oft, statt der Güte Gottes zu vertrauen. Und dieser Zorn, dieses Rechthaberische steckt im Moment, habe ich das Gefühl, so unserer ganzen Gesellschaft in den Knochen. Da wird in Hamburg, in Bremen war es ja, eine Partei gegründet, die nennt sich Bürger in Wut. Denkt man. Ständig werden hier welche wütend. Ich staune manchmal, wie viel Geduld Menschen in anderen Ländern ihr Schicksal tragen, wo ich wütend werde, wenn ich sehe, wie dort regiert wird. Und die Wütenden haben auch ganz sehr recht. Die sind sich ganz sicher darin, wer die Schuld hat. Und es ist natürlich auch bequem für uns jetzt, auf die Wutbürger zu zeigen, weg von uns. Ne? Dabei wäre es lohnt, mal in uns zu gehen, wo wir uns in selbstgerechten Zorn ergehen, auf unser Recht pochen, statt nach Wegen des Ausgleichs zu suchen. Oder einfach unsere Gedanken befrieden im Gebet, im Gespräch mit Gott, ja, vielleicht auch bei Exerzitien. Wir leben, das ist das Dritte, was mir einfällt, wir leben nicht aus Gnade, sondern aus dem Gesetz. Das ist auch manchmal so eine Erkenntnis, die man haben kann. Wer Gnade erfährt und auf sein Herz nimmt, der wird auch anderen gnädig begegnen. Das Gesetz generalisiert, so steht's geschrieben, so gilt's für alle, das muss so sein. Die Gnade ist beweglich, fließend. Sie sieht den Einzelnen mit seiner Geschichte, seiner Zerbrechlichkeit, seiner Bedürftigkeit. Und im Hintergrund höre ich wieder das Pauluswort: Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Wir neigen oft dazu, blind zu werden für die Gnade, die uns auf unserem Weg begegnet, für die Güte, die uns umfängt. Und ich bin auch manchmal, spürt das bei mir, so diese Unberührbarkeit für die Gnade Gottes in meinem Leben und dann werde ich selber sehr ungnädig gegenüber anderen. Daher ist es so wesentlich für uns als Christen, ja, immer wieder in Gemeinschaft zu leben, zu sein, auch in Gottesdiensten, in Hauskreisen, in Weggemeinschaften, in Ordensgemeinschaften, Kommunitäten, weil wir uns dort den gnädigen Gott zusprechen und seine Gnade unter uns sichtbar machen können. Also sozusagen Gnadenorte in unserem Leben zu haben, wo, wenn wir das selber nicht in uns tragen, es uns zugesprochen werden kann. Es ist auch eine Gnade, wenn wir unsere Blickrichtung ändern können, wenn es zu einem Sinneswandel kommt, einer Umkehr. Jona betet ja ein ziemlich abgefahrenes Gebet als Vorwurf. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt? Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig, von großer Güte bist und lässt sich des Übels gereuen, als Vorwurf. Es braucht bei diesem Gebet sprachlich gar keine Veränderung, bloß eine andere Sinneshaltung, eine andere Ausrichtung, ein wärmeres Herz. Dann kann Jona und wir mit ihm beten: Ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Gepriesen sei der gnädige Gott. Der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken und Verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.